Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
Das hat mich letzten Endes auch fasziniert. Eben haben wir ja über den Serientäter geredet, der mich fasziniert hat, eine dunkle Art fasziniert hat. Und mich hat aber auch eben das Politische fasziniert, interessiert. Wie war das damals in einer schwer herausgeforderten Demokratie? Hitler war ja auch schon da, Ende 23. Der Putsch in München fiel ja eben auch in die Hamann-Zeit, sag ich mal. Und das war für mich dann schon als politischer Mensch auch sehr interessant.
Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich auch ihre Bücher. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Normalerweise sage ich an dieser Stelle ja immer sowas, wie heute bei mir im Studio zu Gast ist, aber auch wir sind mit diesem Podcast jetzt sozusagen ins Homeoffice gezogen und empfangen unsere Gäste nicht mehr im Studio in München, sondern unterhalten uns mit ihnen per App. Ich bin also in München und mein heutiger Gast sitzt in Berlin. Das ist Dirk Kubiewald, wo er mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt. Er ist 57 Jahre alt und Journalist. Und in den 90er Jahren war er Redakteur bei der Zeit. Jetzt ist er seit mehr als 20 Jahren Reporter beim Spiegel und Leiter des Hauptstadtbüros. Für seine Texte ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem auch mit dem renommierten Egon Erwin Kisch-Preis. Er schreibt jedoch nicht nur journalistische Texte, sondern auch Romane. Sein jüngstes Werk, ein Kriminalroman, ist im Februar bei Penguin erschienen. Der Titel Hamann, benannt nach einem der berühmtesten Massenmörder der Republik. Herzlich willkommen, Dirk Kubiewald.
Ja, danke. Hallo.
Hallo. Unter Ihrem Titel des Buches steht ja ein Kriminalroman. Und bei dem Begriff Roman denkt man ja eher an fiktionale Geschichten. Aber Fritz Hamann gab es ja wirklich. Wie nah sind Sie an der Realität geblieben?
Es ist eine Mischung aus Realität und Fiktion. Der Fall Hamann, den habe ich weitgehend so beschrieben, wie er war, wie wir ihn nachlesen können in vielen Dokumenten. Aber dazu kommt ja eben der Kommissar, der diesen Fall ermittelt und dass der Fall Hamann zu 90% der Realität entspricht. Aber diese Ermittlung, die lehnen sie schon an die Realität an, aber im Ganzen ist das erfunden. Ja, ist das meine Fantasie.
Und Hamann war ja einer der spektakulärsten Kriminalfälle, kann man sagen, der Deutschen Republik. Was hat Sie an diesem Stoff, an dieser Figur gereizt?
Nun erstmal das Phänomen des Serienmörders, des Massenmörders, der über Jahre unentdeckt seine Untaten begeht. Und den finden wir immer wieder vor. In Amerika gibt es immer wieder Fälle davon und in Deutschland aber auch. Und zuletzt zum Beispiel dieser Pfleger, der ja fast 100 Menschen umgebracht hat in den Pflegeheimen. Und ich glaube, dass diese Figuren doch eben eine besondere Faszination, dunkle, böse Faszination ausstrahlen, weil das Massenhafte ihres Tun und dann auch das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gelingen ihres Verbrechens, dass sie das so lange machen können und alle Behörden alle versagen, weil sie nicht entdeckt werden.
Ja, man muss den Zuhörern, die den Fall nicht kennen, bei dem Stichwort so lange sagen, er soll ja 27 Jungen umgebracht haben, junge Männer, dieser Hamann, also hat über sehr lange Zeit sozusagen unentdeckt gemordet.
Also Hamann hat nachgewiesenermaßen 24 Jungs umgebracht, also dafür wurde er verurteilt. Es gab andere Verdachtsfälle, das konnte ihm dann aber nicht nachgewiesen worden. Man rechnet auch mit einer Dunkelziffer, also es könnten auch über 30 gewesen sein. Und es spielte sich aber vor allem in einer Zeit von 2 Jahren ab, so im Zeitraum von 20 Monaten kann man sagen, dass er wahrscheinlich in der Zeit 25 Jungs umgebracht hat.
Wahnsinn. Wie ist das? Sie haben ja sich jetzt sehr, sehr intensiv mit diesem Charakter befasst und der hat ja verschiedene Spitznamen, kann man sagen, verschiedene Namen wurden ihm gegeben. Der Vampir, der Schlechter, der Kannibale oder auch der Werwolf von Hannover wurde er genannt und er war extrem kaltblütig. Und gab es bei dieser, wo Sie sich jetzt so intensiv mit dieser Person auseinandergesetzt haben, gab es auch etwas, das Sie an diesem Charakter oder an seinem Leben überrascht hat, an der Person?
Ja, ich habe eben kurz gezuckt, tatsächlich bei dem Wort kaltblütig. Das ist etwas, was ich nicht mit Hamann verbinde. Und das ist vielleicht auch das, was mich dann am Ende überrascht hat in der Auseinandersetzung mit ihm, dass er es eben nicht war, sondern er war letztens ein Mörder auch aus Leidenschaft. Diese Morde hingen alle zusammen mit Sexualität und er hat das im Rausch der Erregung gemacht, womit es nicht entschuldigt ist. Aber er hat auch zum Teil diese Jungs tatsächlich gemocht und er hat, so hat das behauptet, dann auch manchmal Tränen vergossen, wenn er gesehen hat, wie tot neben ihm lagen. Also ich würde jetzt schon sagen, auch so seltsam das klingt, dass Hamann schon auch ein Herz hatte. So, und andererseits war er halt auch unfassbar grausam. Und er hat die Jungs ja auch dann eben im sexuellen Rausch die meisten jedenfalls totgebissen, indem er ihnen in den Hals gebissen hat. Und das ist etwas, klar, das könnte man mit dem Wort kaltblütig verbinden, aber es ist in Wahrheit eben nicht, sondern in Wahrheit war er eben, man könnte fast sagen, heißblütig. All diese Taten hatten ganz viel auch mit seiner Gefühlswelt zu tun.
Aus was für einem Haus kam dieser Mann, dieser Fritz Hamann?
Das war jetzt kein schwieriges Milieu oder unteres Milieu, sondern sein Vater hatte so eine kleine Zigarrenmanufaktur, würde ich sagen. So, da herrschte keine Geldnot. Es gab ja dann auch nachher Streit um das Erbe zwischen den Geschwistern. So, also von der sozialen Stellung her war das jetzt ganz okay. Es war aber wohl so, dass der Vater auch ein grausamer Mensch war und der mit diesem Sohn nichts anfangen konnte. Der befremdlich war, er fand diesen Sohn irgendwie weibisch in seinen Worten, weil auch Hamann sich verkleidet hat als Mädchen und gerne so Spiele machte, die dem Vater eben nicht gefielen, weil sie fand, dass sie nicht zu einem Jungen gehörten. Und er hat ihn auch geschlagen, er ist hinter ihm hergerannt. Die Mutter war krank, lag im Bett und Hamann war sehr viel bei ihr. Und wenn der Vater hinter ihm her war, dann hat er sich dann auch unter der Decke bei seiner Mutter verkrochen. Also es waren schon fürchterliche Zustände, die aber jetzt nichts mit der sozialen Stellung dieser Familie zu tun hatten, sondern damit, dass der Vater im Prinzip auch ein grauenhafter Typ war.
Was auch sehr wichtig ist zum Verständnis der ganzen Geschichte oder auch des Vorgehens, ist die Zeit, in der das Ganze gespielt hat. Und zwar im Hannover der 1920er Jahre, also zwischen den beiden Kriegen, in einer Zeit, ich glaube, das war Antonio Gramsci, der damals ein Mitbegründer der Kommunistischen Partei, der hat da mal über diese Zeit gesagt, die Welt liegt im Sterben und die Neue ist noch nicht geboren. Also es war eine Zeit der Extreme zwischen Anarchie und Monarchie und zwischen Euphorie und Absturz. Und wie hat sich das Ganze ausgewirkt auf die Protagonisten in ihrem Roman? Und da meine ich jetzt nicht nur den Hamann, sondern auch den Ermittler, den Lahnstein.
Ja, die Zeit war ja eine Nachkriegszeit, die noch sehr stark unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs standen. Da kamen ja Millionen Männer von der Front zurück und waren verroht. Die haben jahrelang in diesen fürchterlichen Gräben gehockt. Sie haben getötet und sie haben das große Sterben gesehen von den anderen, aber auch von den eigenen Kameraden. Und dann kam sie zurück in eine zusammenbrechende Welt. Das Kaiserreich war in sich zusammengefallen gegen Kriegsende. Die Revolution hatte stattgefunden. Ihre Familien hatten gehungert in den letzten Jahren. Die spanische Grippe hatte gewütet mit ja unfassbar vielen Toten, also mehr Toten als im Ersten Weltkrieg. So, und es war eine Welt, die letztendlich völlig aus den Fugen war. Dazu diese junge Demokratie in Deutschland, die Weimarer Republik, die sich erst noch etablieren musste, die sehr wackelig war. Und dann war es so, dass er da auch sein Unwesen treiben konnte, obwohl es den Verdacht gegen ihn ja auch gab, weil insgesamt eben Menschenleben auch gar nicht so viel galten, wie es vielleicht heute der Fall ist. Ich glaube, dass Hamann ganz stark aus seiner Zeit erklärt. Ja.
Die Stimmung in Hannover war ja damals auch noch besonders aufgeheizt, eben unter anderem durch diese Morde. Denn die Menschen hatten wirklich Angst. Die Kinder hatten ja Leichenteile gefunden in der Leine. Und es ging eben dieses Gerücht um, dass mit Menschenfleisch gehandelt würde in der Stadt. Und das hat dazu beigetragen, ja, dass der Druck auf die Polizei dann so wahnsinnig hoch war bei den Ermittlungen.
Ja, erstens verschwanden ja ständig Jungs. So, das hat ja auch die Presse berichtet. So, und ich denke mal, nach so einem Dreivierteljahr war klar, hier geht irgendwas Unheimliches vor in Hannover. Dann finden dann eben auch noch Kinder Leichenteile, also sprich Knochen vor allem, Schädel ziehen sie aus der Leine. Dann wird da immer mehr gefunden, aber es gibt keine Erklärung dafür. Die Polizei hat keinen Verdacht. und es verschwinden weiterhin Jungs. Und dann gab es schon Proteste, dass dann eben auch die Leute vor das Polizeipräsidium gezogen sind, da demonstriert hatten. Die hatten einfach Angst. Das war für mich eben auch eine interessante Frage. Ich bin ja nun auch ein politischer Journalist und ein politischer Mensch. Die große Frage an die Demokratie ist ja immer, wie löst sie diesen Widerspruch von Freiheit und Sicherheit? Und dass sie die Freiheit gewährleisten kann, das wissen wir. Das wussten die Menschen damals auch. Die große Frage an die Demokratie ist immer die der Sicherheit. Jetzt natürlich wieder in Zeiten der Corona. Das ist ein
aktueller Anlass, ja.
Und da gibt es eben Zweifel, ob sie letztendlich stark genug ist, dass diese Krisen zu lösen, für die Sicherheit ihrer Bürger zu sorgen. Und das war damals eben auch ein Thema. Und eine Frage, hätte der Kaiser das, sag ich mal, nicht besser gemacht? Hat er durchgegriffen und den Mörder dann mal ganz schnell erwischt? So, diese Vorstellung gab es durchaus und die Leute waren sehr beunruhigt und dadurch auch der Oberpräsident Noske, Polizeipräsident und so, jedenfalls in meinem Roman, weil sie wussten, es geht jetzt hier um mehr als um Morde, sondern es geht auch um unsere junge Demokratie.
Und um die zu schützen. Jetzt, wie gesagt, die Polizei hat es unter enormen Druck gebracht und sie brauchten also dringend sowohl ein Täter als dann auch ein Geständnis. Und haben Sie unter den gegebenen Umständen Verständnis dafür, dass die Ermittler, also Lahnstein bzw. seine Kollegen, auch vor Folter nicht zurückgeschreckt sind?
Verständnis ist da das falsche Wort. Ich finde, dass Folter generell unmöglich ist, verboten sein muss und dass wir Folter nicht zu den Instrumenten eines demokratischen Staates machen können. Und das tun wir ja auch nicht. Und damals galt es auch. Folter war in Deutschland auch schon seit langer Zeit, nicht nur in der Weimarer Republik, schon davor war es verboten. Nun wissen wir aber alle, dass es Situationen geben kann, in denen ist man so verzweifelt, die Bedrohung so groß, dass man anfängt, über alle möglichen Dinge nachzudenken, die man sich sonst, ohne herausgefordert zu sein, nicht vorstellen kann. Also ich habe bei der Sache natürlich viel auch an den Frankfurter Fall gedacht, der Bankierssohn, der entführt war. Man hatte den Entführer und der gab aber nicht preis, wo dieser Junge versteckt ist. Und man wusste auch, dass seine Vorräte zur Neige gehen, Wasser, Essen. Und wenn man den Ort nicht findet, beziehungsweise der Entführer den nicht preisgibt, dann wird dieser Junge unter grauenhaften Umständen sterben. Und da hat ja dann eben der Polizeipräsident eben auch Gewalt erwogen. Verständnis ist ein schwieriges Wort, aber ich kann das nachvollziehen, dass er sich das gedacht hat. Und ich mag gar nicht so weit denken, was hätte ich in der Situation getan. So, und es kann auch sein, dass ich das auch erwogen hätte. Das will ich gar nicht ausschließen. Trotzdem weiß ich, dass ich es nicht darf. So, ich finde, es ist eine sehr ambivalente Angelegenheit. Und tatsächlich haben ja damals, das ist auch belegt, die Ermittler dann ja auch zu scharfen Maßnahmen gegriffen, sprich zu Folter. Also man hat Hammern auch geschlagen und anderes. So, und ich würde eigentlich, es ist schwierig, Sie merken das, das darf nicht sein. Ich glaube auch, dass in dem Fall wirklich nicht sein durfte und überflüssig war. Aber es ist auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie auch Sicherheitsbehörden, auch in Demokratien, in verzweifelten Situationen reagieren.
Jetzt war jetzt dieses Geständnis aus dem rauszubringen nicht das Einzige, wogegen die Ermittler zu kämpfen hatten, sondern sie hatten auch gegen Republikfeinde, Antisemiten, Rechtsterroristen, haben ihnen auch noch da zusätzlich das Leben dem Hauptermittler schwer gemacht. Sehen Sie darin Parallelen zur heutigen Zeit?
Ja, wir leben ja in den neuen 20er Jahren und der Blick geht zurück auf die alten 20er Jahre und da wird ja viel verglichen und ich wurde das auch jetzt häufiger gefragt, eben als politischer Journalist. Mit historischem Interesse sehe ich da Parallelen. Und erstmal sagt man natürlich, nein, wir können das nicht direkt vergleichen. Es sind andere Zeiten. Damals war es eine, wie gesagt, junge und wackelige Demokratie. Und jetzt leben wir in Deutschland in einer reifen Demokratie, die ja auch relativ stabil ist. Wobei wir jetzt auch neue Herausforderungen haben. Auch die Corona-Krise ist eine neue und sehr starke Herausforderung. Und wir hatten und haben natürlich auch eine Herausforderung von rechts. Wir haben wieder eine rechtspopulistische Partei, eine rechtsnationale Partei, wie auch damals in der Weimarer Republik. Wir haben auch Rechtsterrorismus erlebt und das hat andere Dimensionen, spielt unter anderen Voraussetzungen. Und gleichwohl würde ich immer sagen, dass es echt richtig wichtig ist, dahin zu gucken, wie war das damals Und keiner konnte sich Hitler vorstellen. So, und dann war aber irgendwann eben da und an der Macht. Und da hinzugucken, wie war es damals und welche Entwicklungen sehen wir jetzt auch? Und wie können wir frühzeitig unterbinden, dass das eskaliert? Das halte ich schon für sehr sinnvoll. Und ich jedenfalls mache mir da ständig Gedanken drüber, lese da ganz viel über diese Zeit nach, um auch Schlüsse zu ziehen, ob für die Zeit jetzt. Das hat mich letzten Endes auch fasziniert. Eben haben wir ja über den Serientäter geredet, der mich fasziniert hat, eine dunkle Art fasziniert hat. Und mich hat aber auch eben das Politische fasziniert, interessiert. Wie war das damals in einer schwer herausgeforderten Demokratie? Hitler war ja auch schon da, Ende 23. Der Putsch in München fiel ja eben auch in die Hamann-Zeit, sag ich mal. Und das war für mich dann schon als politischer Mensch auch sehr interessant, mir diese Zeit anzuschauen.
Kam dann ins Gefängnis für kurze Zeit, genau.
Festungshaft war ja nochmal eine Stufe leichter als Gefängnis und dann wurde er da auch wirklich vorzüglich behandelt und lange war er dann tatsächlich auch nicht da drin. Ja.
Einer, der den Druck damals zusätzlich erhöht hat auf die Richter, aber auch auf die Polizei, das war der jüdische Publizist Theodor Lessing. Und der war damals Philosophiedozent an der TU in Hannover und hat als Journalist über den Fall berichtet. Und in ihrem Roman geht er direkt auf Lahnstein auch zu. Ich zitiere mal kurz, was er zu ihm sagt, unter anderem: Nicht nur das Ergebnis muss demokratischen Grundwerten entsprechen, auch der Prozess bis zum Ergebnis, alles. Unsere Politiker in Berlin sind uns da nicht gerade leuchtendes Vorbild. Aber seien Sie es bitte. Sorgen Sie für Verhöre, die unserer Demokratie alle Ehre machen. Da wird also nochmal, er tritt an den heran in einer Verhandlungspause und hat ja tatsächlich damals beim Prozess eine große Rolle gespielt, dieser Lessing. Und ich finde, die Stelle zeigt auch nochmal so ganz gut, unter welchem Druck eben die Polizei und der Lahnstein dort standen, das eben nicht nur irgendwie zu Ende zu bringen, sondern eben so zu Ende zu bringen, dass es eine Demokratie würdig ist. Das fand ich eine sehr eindringliche Stelle im Roman.
Dieses Buch von Theodor Lessing über Hamann, das habe ich 5-mal gelesen und auch verschlungen. Also auch mit hemmungsloser Begeisterung für die Klugheit und Sprachgewalt dieses Mannes. Also unfassbar, wie auch, muss ich auch sagen, als Journalist für mich auch oder als Schriftsteller auch manchmal schwer auszuhalten, wie jemand doch einfach so unerreichbar gut schreiben kann. Aber mein Hauptgefühl war da wirklich Bewunderung. Es ist wirklich wahnsinnig stark, wie er das macht. Und für mich war klar, dass einer wie er, einer der wenigen sehr demokratisch gesinnten Mahner, diesen Prozess dann begleitet hat, dass er auch eine Figur in diesem Buch sein muss. Und in der Passage, die Sie vorgelesen haben, sozusagen da mischen sich dann die politischen Beobachter Kurfürst und Lessing. Es gibt sozusagen Dinge, die ich ihm in den Mund gelegt habe. Es gibt andere Passagen, die sind original. Das habe ich so ein bisschen vermischt. Aber insgesamt kann ich nur sagen, das ist wirklich unerreichbar, was dieser Mann geleistet hat. Und dann war er einer der Ersten, der von den Nazis dann ermordet wurde auch.
Er hat diesen Hamann in seinem Buch ja beschrieben als Monster, als Typus einer Kriegsgeneration oder als Kreatur, die durch einen Blutrausch und imperiale Raubgier, hat er geschrieben, aus den Fugen geratenen Gesellschaft. Das heißt, das würden Sie auch so sehen, also dass der Hamann das Ergebnis davon ist?
Ja, das würde ich vielleicht nicht hundertprozentig so sehen. Aber Lessing konnte natürlich seine Zeit und die Geschöpfe seiner Zeit viel besser beurteilen, als ich das heute kann. Er hat sehr stark den Fokus auf die Verantwortung der Gesellschaft gelegt. Und ich meine, Hamann selbst war ja nicht im Krieg, er war kein Soldat. Es ist eben nicht eine Verrohung bei ihm, die durch den Krieg entstanden ist. Er war ja auch krank und deshalb auch nur bedingt einsatztaugliches Militär. Und er war dann auch tatsächlich in den Kriegsjahren im Gefängnis wegen anderer Vergehen. Also ich würde dann letzten Endes, anders als Lessing, doch auch einen stärkeren Fokus auf die Eigenverantwortung legen, dass ein Typ wie Hamann eben nicht nur Produkt seiner Gesellschaft ist oder auch seiner Familie, seines Vaters, das auch. Aber ich würde auch mal sagen, er hat auch eine eigene Verantwortung. Und Hamann konnte schon auch erkennen, es war ihm schon sehr bewusst, was er tat und so. Und deshalb würde ich sagen, bin ich da in der Einschätzung nicht ganz bei Lessing. Würde aber immer konstatieren, dass er das besser beurteilen konnte als ich.
Da wurde ja dann auch des Gerichtssaals verwiesen, und zwar mit den Worten des Richters: Wir können im Gerichtssaal keine Herren dulden, die Psychologie betreiben. Und was hat der Richter damit gemeint?
Ja, ich glaube, es war letztens ein hilfloser Begriff für das, was er gelesen hat. Ich meine, das war auch interessant, das zu lesen. Ich meine, das war die Weimarer Republik, aber es war eben dann doch auch noch das Kaiserreich, von dem die Weimarer Republik durchdrungen war. Und das zeigt sich auch ganz stark in der Art, wie dieser Prozess geführt wurde, nämlich sehr von oben herab und letztendlich auch korrupt, weil man bestimmte Dinge dann nicht weiter verfolgte, also sprich die Rolle der Polizei auch dabei und so. Das war nicht Demokratie, dieser Prozess. Das war ein Prozess aus einem autoritären Regime in einer Demokratie, so müsste man das sagen. Und das war Lessing sehr bewusst, er hat das genau gesehen und er hat das ja beschrieben. Er hat ja vor allem für das Prager Tagblatt da Prozessberichte geschrieben und das genau zur Rolle des Richters, des Staatsanwalts, der Gutachter dann sehr kritisch beäugt. Und ich glaube, dass der Richter das damit meinte, dass sozusagen das sein Begriff dafür war, psychologisieren, aber in Wahrheit gemeint war eher kritisieren, ja, kritisch betrachten. Und deshalb hat er dann Lessing von diesem Prozess ausgeschlossen, was auch wirklich infam war. Dieser Prozess war einfach kein fairer Prozess, der einer Demokratie würdig war.
Der Hamann wurde ja dann zum Tode verurteilt durch den Prozess. Und was auch sehr gut rüberkommt, also durch die Rolle Lessings auch, ist so, man bekommt durch den Roman so ein Gespür dafür, wie anstrengend oder wie Demokratie wirklich auch von einem Volk erst erlernt werden muss. Also dieses Erlernen der Demokratie, das kommt, finde ich, sehr, sehr stark durch diesen Prozess hinten auch im Schluss rüber. Und ein weiteres wichtiges Thema im Buch ist ja der Paragraph 175, über den haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben vorher kurz über die sexuellen Neigungen schon gesprochen. Also Hamann war homosexuell und die wurden damals als 175er bezeichnet, Menschen mit homosexueller Neigung.
Ja, als 175er bezeichnet und auch krass diskreditiert und diffamiert. Es war ja auch strafbar.
War strafbar, ja. Ja.
Und dafür war der Paragraph ja eben da. Und natürlich schwerstens tabuisiert und wurde natürlich auch lächerlich gemacht. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Erklärung dafür, dass dieser Fall so passieren konnte, wie er eben abgelaufen ist, dass wahrscheinlich auch in dem Polizeiapparat einige Leute dachten, naja, also sozusagen in deren Denken, das sind ja nur so ein paar schwule Jungs, wenn die verschwinden, nicht so schlimm. Wenn das jetzt alles sozusagen Bürgerstöchter aus bestem Hause gewesen wären, dann hätte, glaube ich, der Fahndungsdruck nochmal ganz anders ausgesehen. Das waren aber eben zum Teil auch Jungs, die da am Bahnhof auf den Strich gingen und so. Und deshalb hat man das eben auch vernachlässigt.
Manche Eltern sich ja auch nicht getraut haben zu sagen, was mit ihren Söhnen ist, beziehungsweise ob sie wirklich fortgeschickt haben von zu Hause oder ob die von selber gegangen sind.
Ja, da kann man eben auch sehen, wie fatal sich Tabus auswirken, dass das, wie Sie richtig sagen, eben viele Eltern auch Angst hatten, das preiszugeben. Und die ahnten vielleicht oder wussten, wo sich ihr halbwüchsiger Junge auch rumtrieb und welche Neigung er hatte und wollten es aber bei der Polizei lieber nicht sagen. So. Und was natürlich dann die Polizeiarbeit auch erschwert hatte, also angenommen, da hätte es den Willen gegeben, den es später ja dann tatsächlich auch gab, des Täters habhaft zu werden, dann hätte man das sicherlich leichter gekonnt, wenn das in einem anderen Milieu stattgefunden hätte, wo auch die Eltern und andere offener darüber geredet hätten, was ihre Jungs so treiben. Und das war traurigerweise eben viel nicht möglich, weil sie sich eben auch so ihrer Kinder geschämt haben. So war das leider.
Ja, es gab damals, glaube ich, schon in den 20er Jahren auch Reformvorschläge, die diskutiert wurden, dass man eben die Strafe für gleichgeschlechtliche Handlungen unter Erwachsenen aufhebt. Hat der Fall Hamann und seine öffentliche Wirkung dazu beigetragen, dass der Paragraph 175 eben nicht liberalisiert wurde oder ja vorerst nicht liberalisiert wurde?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Das habe ich nicht verfolgt. Das hat der tatsächlich noch sehr lange gedauert, bis der 175er dann aus dem bürgerlichen Gesetzbuch gestrichen wurde. Also ich kann es leider nicht sagen.
Ja. Und Grundlage Ihres Romans, Sie haben das vorher schon angedeutet, waren ja unter anderem eben Lessings Buch, Hamann, Geschichte eines Werwolfs, aber auch Gespräche mit Thomas Schüle. Ich glaube, der hat damals diesen Film gedreht, 1995, Der Todmacher, der eben auch auf Hamann zurückgeht. Und ich glaube, der war es auch, der Sie auf den Stoff gebracht hat, oder, dieser Film?
Ja, ich habe eigentlich eine längere Geschichte mit Hamann. Meine Großmutter hat zu mir auch diesen Spruch häufig gesagt, warte, warte, nur ein Weilchen. kommt der Hamann mit dem Hackebeilchen, was ja ein populäres Lied war. Und sie, wenn sie mich irgendwie einschüchtern wollte, wozu sie leider ein bisschen neigte, hat sie mir das dann vorgetragen. Insofern war der Hamann immer sozusagen in meinem Gemüt präsent. Dann habe ich 95 den Film gesehen. Götz-George wirklich traumhaft in der Rolle des Fritz Hamann, einfach wahnsinnig gut. Und habe dann später eben Thomas Schüli kennengelernt, den Produzenten vom Todmacher. Und wir sind Freunde geworden über die Jahre. Er hat mir ganz viel erzählt von dieser Produktion, von KMK, dem Regisseur, aber auch von Götz-George. Und so blieb der Stoff für mich dann eigentlich immer präsent. Und dann plante er irgendwann eine Serie zu machen, als es dann dieser Serienboom aufkam. Und klar, bei 24 nachgewiesenen Morden, da kann man schon mal eine Serie konzipieren. Und ja, und so war der Stoff dann sehr präsent für mich und so kam es zu der Entscheidung dann auch, dieses Buch zu schreiben.
Ist aus der Serie denn was geworden, oder?
Das, wie so oft beim Film, dauert das ja alles mal wahnsinnig lange und es sprechen so viele Leute mit und dann gibt es Streit und so weiter. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ehrlich gesagt, aber bis jetzt wird noch nicht gedreht, so viel kann ich sagen.
Okay, das war ja nicht Ihr erster Roman, den Sie geschrieben haben. Ist es leichter, einen Kriminalroman mit historischer Vorlage zu schreiben oder einen ausgedachten?
Ja, ich überlege gerade, versuche mich sozusagen an meine Gefühlslage beim Schreiben zu erinnern. Ich würde sagen, dass in gewisser Weise der Hamann leichter war für mich, weil ich als Journalist auch natürlich sehr geschult bin im Umgang mit realen Stoffen. So, und ich finde tatsächlich das Anstrengendste, was ich aus meiner Arbeit kenne als Mensch, der schreibt, ist sozusagen Fantasien zu entwickeln. Also sprich dann Figuren zu entwickeln, denen ein Leben einzuhauchen, denen eine Biografie zu geben, sie ins Verhältnis zu anderen Figuren zu setzen. Das finde ich eine wirklich sehr anstrengende Form von Arbeit, die mich unheimlich fordert. Und bei Hamann war ja ein großer Teil des Stoffes vorgegeben. Deshalb würde ich sagen, war es insgesamt nicht so anstrengend als ein anderer Roman.
Jetzt haben Sie vorher schon, wir kommen langsam zum Ende, Sie haben vorher schon gesagt, die Bücher oder das Buch von Lessing hat Sie fasziniert, Sie haben es mehrmals gelesen. Und unsere letzte Frage lautet immer an unsere Gäste, welches Buch ist es, was Sie aktuell gerade lesen?
Aktuell lese ich tatsächlich eine Biografie über Aaron Burr. Aaron Burr ist, glaube ich, ein Mensch, der in Deutschland komplett unbekannt ist. Er ist einer der Founding Fathers der Vereinigten Staaten, also einer der Gründungsväter, die im Bürgerkrieg gekämpft haben und später dann auch in der frühen Republik dort herausragende Positionen hatten. Er war Vizepräsident schon Ende der 1790er Jahre. Das Buch heißt auch The Fallen Founder. Er ist sozusagen der dunkle Gründer Amerikas. Er hat in einem Duell eben Hamilton erschossen. Und Hamilton ist ja einer der ganz großen Stars dieser Revolution. Und dann hat er später auch so eine Art ja, Verrat an Amerika begangen. Also so. Und er ist eine wirklich schillernde Figur gewesen. Und diese Biografie lese ich gerade mit großer Faszination.
Dirk Kupiewicz, vielen Dank für das Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Dirk Kupiewicz heute erfahren, warum er Theodor Lessing bewundert, warum Hamann, der Massenmörder, schon früh in seinem Leben eine Rolle spielte und was ihn an Hamann so fasziniert hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast eben gerade hört. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns wie immer gerne eine Mail an penguin@randomhouse.de. In 2 Wochen hören wir uns dann wieder, wenn ihr mögt. Dann ist hier im Podcast zu Gast Reinhard Sprenger. Er ist Managementberater und Autor des Buches Magie des Konflikts. Und er ist überzeugt, alle unsere Talente verdanken wir Grenzsituationen, Krisen und Konflikten. Und wie genau Talente und Konflikte zusammenhängen, darüber werde ich dann mit ihm in 2 Wochen sprechen. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob auf iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ann-Kathrin.